Bereit für die Zukunft? Dann seien Sie dabei, wenn sich 500 Entscheiderinnen und Entscheider für den Wasserstoffhochlauf stark machen. Wo? Na klar, beim DVGW-Kongress 2025 am 24. und 25. September in Bonn. Fokus auf H2 Ready. Speicher, Kernnetz, Transport, Reinheit, Nachhaltigkeit, Strategien, Forschung und noch vieles mehr. 2 Tage volle Power, neue Impulse, viel Austausch. Jetzt mehr erfahren auf dvgw-kongress.de/2025 und die Energieversorgung von morgen mitgestalten. Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und heute, Johannes, ist es uns wieder eine Ehre. Es ist ein Star wieder hier zu uns an die Bar gekommen.
Ja, hallo Martin. Hallo liebe Zuhörer, wir freuen uns extrem, hier heute den Vorsitzenden der DVGW begrüßen zu dürfen, Professor Dr. Gerald Linke. Super, dass du die Zeit gefunden hast, dass du dich hier zu uns an die Bar begibst und dass wir jetzt mal ein bisschen plaudern können zum Thema Wasserstoff und zum DVGW natürlich. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich kann das nur mit einem herzlichen Dankeschön erwidern. Von der sagenhaften Bar habe ich schon vieles gehört, sie natürlich auch selber schon gehört. Und von daher bin ich auch froh, einmal mit dabei zu sein. Ganz vorne sozusagen am Tresen.
Ja, genau. Ja, freut mich, Gerald. Vielen Dank auch von meiner Seite nochmal, dass du die Zeit gefunden hast, hier zu uns an die Bar zu kommen. Es mag jetzt einige wenige Hörerinnen und Hörer geben. Ich denke, es sind wirklich wenige, weil natürlich die meisten, die unseren schönen Podcast hören, die stammen natürlich aus der Branche. Aber trotzdem, es wird vielleicht den einen oder anderen geben auf der Hörerseite, der vom DVGW jetzt noch nie was gehört hat. Man kann sich's kaum vorstellen, aber es mag solche Leute geben. Möchtest du vielleicht am Anfang vielleicht kurz zum DVGW wenige Sätze verlieren? Und natürlich auch zu dir selber, was ja noch viel spannender ist, eben halt, wie hat sich's ergeben, auch dass du tatsächlich jetzt der Vorstandsvorsitzende des DVGW bist?
Gerne. DVGW steht für Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches, einer der ältesten technisch-wissenschaftlichen Vereine der Welt. Der Verein wurde gegründet, um die Sicherheit beim Umgang mit Medien, seinerzeit Dampf und halt eben auch dann die ersten Gase zu erhöhen und zu gewährleisten. Seitdem sind wir technischer Regelsetzer. Das heißt, wir setzen die Standards in Deutschland, so wie man das vielleicht auch vom DIN her kennt. Alles, was mit Gas und Wasser zu tun hat, mit Energie und Wasser, das wird von uns technisch geregelt. Und dafür sind wir auch autorisiert durch das Energiewirtschaftsgesetz beispielsweise, was direkt auf uns verweist als das Organ, das die Zielsetzung, nämlich einen sauberen und sicheren Umgang mit Energie zu realisieren, dann auch mit technischen Regeln untermauert. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben uns in den letzten Jahren ein Stück weiterentwickelt als Forschungsinstitution. Auch das hat schon eine Historie von einigen Dekaden und Forschung spielt für uns eine ganz wichtige Rolle, um halt eben überhaupt erst die Grundlagen zu schaffen für ein Regelwerk. Das ist ein wichtiger Punkt. Sind in starker Interaktion mit den Unternehmen in Deutschland, allen Energie- und Wasserunternehmen, weil wir sie auch trainieren, schulen und halt eben das neueste Wissen, zum Beispiel auch zu Wasserstoff vermitteln. Ja, zu meiner Person. Ich bin von Haus aus Physiker, habe theoretische Physik in Braunschweig studiert, bin jetzt mittlerweile 30 Jahre in der Energiewirtschaft, habe bei einem großen Energiekonzern meine Karriere begonnen und hatte dort viele Tätigkeiten im Auslandsgeschäft, aber halt eben auch vor allem innerhalb von technischen Disziplinen, Anlagenbau und auch Forschung. Und seit über 10 Jahren bin ich jetzt im DVGW Vorstandsvorsitzender und freue mich hier, meine Arbeit fortsetzen zu können mit noch viel mehr Energie, die ein solcher Verband mit der Vielzahl der Mitglieder bietet und natürlich auch mit der Möglichkeit, in den Dialog mit Politik und mit Entscheidern zu treten.
Das Besondere an dir ist ja auch, dass du dich mit dem Thema Wasserstoff schon sehr lange beschäftigst. Es ist nicht so, dass du jetzt da irgendwie reingestolpert bist und sagst, oh, jetzt 2020 waren die ganzen Wasserstoffstrategien, jetzt beschäftigen wir uns mal damit, sondern du hast dich ja schon lange, lange bevor quasi Wasserstoff wirklich groß wurde, damit beschäftigt und da aktiv drin gearbeitet. Magst du vielleicht mal kurz teilen, was ist denn die Motivation für dich gewesen, dass du schon so früh in dieses Thema Wasserstoff rein bist und da das Potenzial gesehen hast?
Zum einen haben wir, denke ich, alle die Ambition, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Ich denke, das ist tief verankert, auch im Wunsch vieler Deutscher. Und das war bei mir auch so. Und als jemand, der in der Energiebranche tätig ist, hat man eine entsprechende Verantwortung zu schauen, wie man seinen Beitrag liefern kann. Und der findet sich halt eben nicht nur rein bei dem Ausbau von Wind und Solar, sondern halt eben auch bei der Frage, wie kann man fossile Energieträger dekarbonisieren. Und da ich in der Erdgasbranche tätig war, hatte ich mich deswegen zum Beispiel mit Biomethan beschäftigt und auch mit Wasserstoff als ein Gas, das halt eben keine CO2-Emissionen hervorruft. Und so kam das schon vor mehr als 12, 13 Jahren, dieses Thema Wasserstoff und die Herstellung von Wasserstoff und auch die Idee, Erdgas durch Wasserstoff zu ersetzen, bei uns auf die Agenda. Damals war ich im E.ON-Konzern tätig und damals wurde dann auch die Idee geboren, die erste Power-to-Gas-Anlage in Deutschland zu bauen, also erneuerbare Energie umzuwandeln in ein erneuerbares Gas. Und da kam jetzt ein zweiter wichtiger Punkt dazu, nämlich die Erkenntnis, dass wir nicht in Silos denken dürfen, wenn wir diese Klimaziele erreichen wollen, in Silos Strom, in Silos Wärme und Silo Energiegase zum Beispiel, sondern dass man hier sektorgekoppelt denken muss. Also aus Strom, den wir manchmal nicht integrieren können in unsere Netze, Wasserstoff herzustellen, ihn sozusagen zu speichern und später diese gewonnene Energie wieder einzusetzen, um bei Dunkelflauten oder bei hohen Bedarfen halt eben die Rückwandlung vorzunehmen. Also dieses integrierte Denken war von Anfang an mit dabei, weil wenn man halt eben integriert, optimiert, dann ist das Optimum immer besser, als wenn jeder für sich sozusagen schaut, wo kann er sein Optimum erreichen.
Genau. Dieses Überwinden von den Silos, die du angesprochen hast, ist prinzipiell ja jetzt erstmal was, wo wahrscheinlich niemand was dagegen hat. Aber wir stellen ja schon immer wieder fest, dass es im Endeffekt polemische Kritik auch immer wieder gibt, die ungefähr so geht, ja gut, diese Silos, die werden ja nur überwunden, um eben diese Infrastrukturen, diese Unternehmen, diese Energieversorger, die bisher eben jetzt mit Erdgas halt Milliarden verdient haben, jetzt denen weiterhin zu ermöglichen, jetzt mit Wasserstoff dann eben halt Milliarden zu verdienen. Und der Vorwurf ist dann ja immer, ja, es geht ja eigentlich nur um einen Erhalt, wie es dann manchmal so polemisch formuliert wird, der Gaslobby. Wie entgegnest du denn solchen Anschuldigungen eben auch, dass diese ganzen Aktivitäten, die der Verein unternimmt, auch die die Energieversorger unternehmen, die die Fernleitungsbetreiber unternehmen, eigentlich nur auf ein Ziel abzielen, nämlich die Lobby zu erhalten und weiterhin sozusagen jetzt überspitzt formuliert den fetten Reibach zu machen?
Vereinfacht verbirgt sich dahinter ja der Vorwurf oder die Sorge eines Greenwashings. Und natürlich kann man viel über grüne Energie reden und trotzdem halt eben weiterhin im fossilen Zeitalter stecken bleiben. An den Taten muss man gemessen werden. Das ist das Entscheidende. Also hier reicht nicht die Theorie alleine, sondern dass wir zum Beispiel einen Zuwachs von Biomethananlagen sehen, dass wir konkrete Investitionen und Schritte in eine Wasserstoffwirtschaft sehen. Und diese Kritik, Martin, die du eben gerade hervorgebracht hast, die hatte vielleicht auch ihren Höhepunkt vor 5 Jahren. Aber mittlerweile, glaube ich, sind auch Skeptiker überzeugt, dass die Gaswirtschaft es ernst meint. Aus verschiedenen Gründen. Das entscheidende Argument ist sicherlich diese finalen Investitionsentscheidungen in das Kernnetz. Wenn man Anlagen baut, dann müssen sie auch hinterher verwendet werden, denn sonst war die Investition eine, die auf Sand gebaut hat. Das heißt also, es ist klar, das ist ein Commitment, später diese Pipelines auch einzusetzen und diese erneuerbare Energie, den Wasserstoff, an alle Industriestandorte und an alle Kunden in Deutschland zu transportieren. Aber davor hat es auch schon sehr konkrete Ziele gegeben. Wir haben im DVG vor 5 Jahren damit begonnen, ein Wasserstoffregelwerk aufzubauen. Dabei hat keine Notwendigkeit dafür bestanden. Das heißt, das hat die Branche aus als freiwillige Aktivität gestartet mit viel Manpower. Wir haben immerhin 3.000 Ehrenamtliche in unseren Gremien. Und wenn man sich vorstellt, wie umfangreich ein solches Regelwerk ist, das sind bei uns fast 200 einzelne Dokumente, die dann zusammengenommen eine ganze Bibliothek darstellen, die jedes einzelne technische Gut, das wichtig ist in einer solchen Infrastruktur, flansche Verbindungen, Kompressoren, die Pipelines selber, den Betrieb und viele andere Aspekte genau beschreiben. Dieses Regel wurde erstellt, auch in Vorleistung für den Wasserstoffhochlauf. Und ganz entscheidend, die Branche selber hat sich in einem Verbändezusammenschluss mit dem DVGW und auch mit dem BDW und mit einem dritten Verband schon vor 2 Jahren explizit dazu bekannt, dass es in 2045 kein Erdgas mehr in unseren Systemen geben soll. Methan vielleicht schon, wenn es denn synthetisch, also wieder aus Wasserstoff hergestellt ist oder wenn es Biomethan ist. Aber dieses Commitment auch zu sagen, Point of No Return ist überschritten, wir meinen es ernst, das war etwas, was auch bei der Politik dann die Überzeugung ausgelöst hat, dass wir diesen Weg gehen werden. Und wir als DVGW haben es dann halt eben auch tatsächlich technisch untermauert.
Du hast jetzt gerade schon das Stichwort Politik genannt. Das ist ja was, das uns gerade im Moment in Deutschland auch stark beschäftigt. Wir haben eine neue Bundesregierung. Es ändert sich viel. Es ändern sich Meinungen, Einstellungen. Die Minister ändern sich. Habt ihr eine Einschätzung, wie sich die Politik in Bezug auf die Wasserstoffwirtschaft, auf die Weiterentwicklung von Wasserstoff ändern, anpassen wird? Habt ihr da schon Gespräche geführt oder habt ihr da Einblicke, ob sich da was ändern wird oder ob das quasi jetzt so einfach fortgeführt wird von der letzten Bundesregierung?
Ich denke, es gibt genug Signale und genug Informationen, sei es halt eben selbst vor der Regierungsbildung durch Gespräche mit einzelnen Politikern und Parteienvertretern, sei es durch den Koalitionsvertrag, sei es durch Ankündigung von Katharina Reicher als neue Energie- und Wirtschaftsministerin, die Evidenz dafür sind, dass es die neue Bundesregierung ernst meint mit dem Erreichen der Klimaziele, ernst meint mit einem kontinuierlichen Kurs Richtung Wasserstoff und damit mit der Dekarbonisierung halt eben auch der gesamten Energiewirtschaft. Also insofern sind wir fest davon überzeugt, dass der Kurs mit wahrscheinlich ruhigerer Hand als unter der vorherigen Regierung fortgeführt. Dann sind wir mal ehrlich, wir haben am Ende der Ampel-Legislaturperiode tatsächlich Support gesehen für den Wasserstoffhochlauf. Durch zum Beispiel die Debatten um das Kernnetz. Aber am Anfang war das keineswegs so der Fall. Am Anfang war man auch sehr fokussiert auf nur eine Sorte von Wasserstoff, auf den grünen. Und wir wissen, mit grünem Wasserstoff, der auch nur in Deutschland erzeugt wird, kommen wir nicht ans Ziel. Wir brauchen halt eben auch andere Quellen. Tatsächlich ist es so, dass wir weltweit genug Sonnenenergie haben, um den grünen Wasserstoffbedarf global zu erfüllen. Aber zunächst einmal müssen ja auch in anderen Ländern, aus denen wir Energie in Zukunft importieren werden, diese Anlagen auch gebaut werden. Oder es muss genug Überschuss da sein. Und das wird alles Zeit benötigen. Und ich glaube, das ist in der letzten Legislaturperiode dann auch erkannt worden, dass man nicht eine Transformation von heute auf morgen vollbringen kann. Und die neue Regierung gibt unserer Meinung nach Zeichen, dass sie auch genau diese Botschaft verstanden hat. Denn andere Dinge haben nämlich gelitten in der Zeit. Wir wissen es alle, unsere Wirtschaft hat gelitten durch Entscheidungen, die fluktuierten, durch einen zu hohen Druck, der dann am Ende aber auch zur Zielverfehlung geführt hat. Wir haben halt eben nicht unsere Emissionsreduktionsziele erfüllt, so wie wir es wollten. Das heißt, man muss einfach hier mehr akzeptieren, dass die Transformation Zeit dauert und wir haben immerhin noch 20 Jahre bis zum Jahr 2045 und die müssen wir jetzt sinnvoll hintereinander nutzen, also mit einer verlässlichen Planung, ohne uns halt eben dabei zu verstolpern. Mhm.
Ihr habt als DVGW schon Ende letzten Jahres, ich glaube es war so Mitte Dezember, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein Papier veröffentlicht, ein sogenanntes energiepolitisches Forderungspapier mit Forderungen und Handlungsempfehlungen an eine neue Regierung. Wenn ich es richtig im Kopf habe, kam das ja relativ schnell heraus oder wurde relativ schnell veröffentlicht, nachdem die Ampelregierung zerbrochen war. Und ihr stellt in diesem Papier Forderungen sowohl für die Angebots- und Produktionsseite auf, als auch für die Infrastrukturentwicklung, als auch für die Nachfrage- und Verbrauchsseite. Wie schätzt du jetzt Stand heute, sozusagen jetzt ungefähr ein halbes Jahr später, diese Forderungen, die ihr vor einem halben Jahr aufgestellt habt, ein? Werden da in der Politik der neuen Bundesregierung, speziell natürlich auch bei der Wirtschaftsministerin, diese Forderungen schon im Tagesgeschäft berücksichtigt?
Also Tagesgeschäft ist vielleicht der falsche Wort, denn noch hat es nicht so richtig begonnen, könnte man meinen. Aber immerhin hat sie ja doch einige Pressemitteilungen schon gemacht oder halt eben auch Statements gegeben. Und daraus kann ich schon schließen, dass solche Punkte, die wir gefordert haben, auch dort auf Zustimmung stoßen. Was waren unsere wesentlichen Forderungen? Ich fange vielleicht mal Midstream an mit der Infrastruktur. Denn wir sind ja ein Infrastrukturverband, der für den Betrieb von Wasserstoff und Erdgas- und Wasserstoffnetzen steht. Da haben wir schon sehr viel erreicht. Wir wissen durch unsere technischen Studien, dass wir die Erdgasnetze umstellen können auf Wasserstoff. Das ist auch berücksichtigt worden beim Kernnetz, das ja zu einem großen Teil, beim neuen Wasserstoffkernnetz, das zu einem großen Teil aus umgestellten Erdgasleitungen bestehen wird. Da sind wir ein sehr weites Stück vorangeschritten, vor allem halt eben auch mit der Investitionsentscheidung zum Ausbau des Kernnetzes. Was wir jetzt benötigen, in der Konsequenz, in der Folge ist, dass wir den nächsten Schritt gehen, auch in die Verteilnetzebene. Und da hat bereits die Vorgängerregierung schon Ankerpunkte gesetzt. Im neuen Energiewirtschaftsgesetz ist zum Beispiel vorgesehen, dass die Transportnetzbetreiber mit den Verteilnetzbetreibern zusammen jetzt im nächsten Jahr die Weiterentwicklung dieses Netzes planen. Das heißt also, wir wissen, infrastrukturmäßig wächst sozusagen aus diesem Backbone, wachsen die ganzen Äderchen bis hin in die Industrie, in die Kraftwerke und zu den Privatkunden. Das ist aus unserer Sicht sehr gut unterwegs. Gehen wir upstream, dann müssen wir mehr tun für den Wasserstoffimport. Und da haben wir die FSRUs, die Terminals, die ausgetauscht werden können durch Ammoniak-Ready-Terminals. Wir sehen auch, dass weitere Terminals dazugebaut werden. Das heißt, die Wirtschaft bereitet sich auf einen Ammoniak-Import vor und aus Ammoniak wird man dann wieder Wasserstoff zurückgewinnen. Also hier ist die Industrie unterwegs und die Regierung, insbesondere auch unser Kanzler, hat angekündigt, dass man stärker in Interaktion mit Lieferländern treten muss, dass man neue Partnerschaften benötigt, die ausbauen sollen. Und ich weiß, dass zum Beispiel ein wichtiges Partnerland für Deutschland Norwegen ist. Kurze Distanz zu uns, reichhaltige Erdgasvorkommen, aber vor allem dort besteht auch heute schon die technische Möglichkeit, aus diesem Erdgas Wasserstoff herzustellen, ohne dass CO2 entsteht, weil die Norweger über die Technologie der Offshore-CO2-Verpressung verfügen. Ich erwarte, dass die Regierung hier tatsächlich Wort halten wird und mit solchen wichtigen, für uns wichtigen Lieferländern auch in den Dialog treten wird und diskutieren wird, zu welchem Zeitpunkt wir größere Wasserstoffmengen erwarten können. Kürzlich gab es auch die Ankündigung einer neuen Partnerschaft zwischen UK und Deutschland, auch gekoppelt mit der Idee, eine neue Offshore-Leitung zu bauen. Also hier tut sich einiges. Und ich möchte auch nochmal an die Korridore erinnern, die alte Regierung auch schon anvisiert hat, aber die jetzt immer konkretere Züge annehmen, zum Beispiel ein weiterer Korridor Richtung Skandinavien. Auf der Downstream-Seite hat unsere neue Ministerin angekündigt, dass sie ja den Bau von 20 Gigawatt Gaskraftwerken ausschreiben möchte. Hier ist der Zusatz ganz entscheidend, wasserstofffähig. Das heißt, auch hier wird schon die Zukunft angedacht. Zunächst einmal brauchen wir mehr Versorgungssicherheit auf der Stromseite. Das heißt, wir brauchen einfach mehr Erzeugungskapazitäten für Strom, damit wir danach auch sicher aus der Kohle ausphasen können. Also erst sozusagen einsteigen, bevor man aussteigt, ist hier das wichtige Motto, was die neue Regierung verstanden hat. Im Gegensatz zur alten, muss man ganz klar sagen, die unsere Stromsicherheit immer mehr gefährdet hat durch die Wegnahme von Kapazitäten. Wir wissen es alle, die Atomenergie, dann weitere Braun- und Schwarzkohlekraftwerke. Also die neue Regierung wird Absätze schaffen für Wasserstoff Downstream. Da werden die Kraftwerke wahrscheinlich nicht in allererster Linie stehen, obwohl sie am Ende einen gigantischen Wasserstoffsog darstellen werden, sondern es wird die Industrie sein, die wir versorgen werden mit Wasserstoff und halt eben auch die Privatkunden. Und durch die Diskussion zum Gebäudeenergiegesetz, Stichwort Technologieoffenheit, sehe ich, dass auch diese Tür wieder weit aufgestoßen ist, dass man Mitnahmeeffekte, wenn in einer Region Wasserstoff angelandet wird, auch durchaus Private mit Wasserstoff versorgen kann, dass das durchaus im Scope der neuen Regierung ist. Also hier tut sich viel Positives für einen wirklich nachhaltigen Wasserstoffhochlauf.
Das ist ja immer dieses typische Henne-Ei-Problem. Irgendwie, man braucht die Nachfrage, man braucht das Angebot. Aus deiner persönlichen Sicht und der Erfahrung, die du hast, wo würdest du sagen, muss der größere Fokus drauf gelegt werden? Also muss man die Nachfrage aufbauen und dann kommt das Angebot von selbst oder muss man halt einfach schauen, dass jetzt einmal Wasserstoff da ist und verteilt wird. Und dann gibt's schon genug Firmen, die eigentlich den Wasserstoff nutzen wollen.
Die Nachfrage ist gewaltig. Das zeigen unsere jährlichen Abfragen, die wir machen, zum Beispiel auch über die Initiative H2 vor Ort. Die befragt Industrieunternehmen, über auch Kommunen, wie sie denn zum Thema Wasserstoff stehen. Es gibt Projekte, die bereits unterwegs sind. Ich denke hier zum Beispiel an Stahlproduktion im Saarland, wo man den Stahl mit Wasserstoff emissionsfrei herstellen möchte und jetzt überbrückt in den nächsten Jahren mit lokal erzeugtem Wasserstoff aus Stromkraftwerken, aber mit der Perspektive, dann diesen Wasserstoff abzulösen durch Importwasserstoff über das Kernnetz. Das heißt, tatsächlich hätten wir sofort einen gigantischen Bedarf und viele interessierte Industriekunden, vor allem, wenn wir die entsprechenden Wasserstoffimporte hätten. Das heißt, hier müsste jetzt eigentlich der Fokus drauf gelegt werden.
Mhm. Wir bleiben vielleicht noch sozusagen halt bundespolitisch mal kurz, denn es gibt ja ein sogenanntes energiewirtschaftliches Dreieck. Auch zu diesem energiewirtschaftlichen Dreieck, eben halt über das wir schon ja ganz kurz geschrieben haben, beziehungsweise hier schon kurz gesprochen haben, habt ihr ja Forderungen erstellt und man kann vielleicht die Geschichte so zusammenfassen, ihr fordert eine Rückkehr in die Mitte dieses energiewirtschaftlichen Dreiecks. Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, finden sich ja wesentliche Forderungen, so wie du es auch schon kurz angesprochen hast, im Regierungsprogramm wieder. Ist das im Nachhinein dann eine Bestätigung für euch auch, dass ihr gehört werdet und sozusagen dadurch ein relevanter Verband seid? Oder wie kommt sowas dann sozusagen halt zurück zu euch, wenn ihr eure Forderungen letztendlich dort reflektiert seht?
Ja, also das wäre sicherlich eine Interpretation, dass unsere Thesen, unsere Argumente auch gehört werden. Hier hat sich auch der Begriff geprägt, dass wir Trusted Advisor, also vertrauensvoller Berater sind. Ich könnte aber auch anders argumentieren und sagen, am Ende überzeugen dann doch die Fakten. Wir sind ein technisch-wissenschaftlicher Verband. Wenn wir eine These in den Raum stellen, dann hat das einen Grund. Das heißt, wir haben fortlaufend Untersuchungen durch, zum Beispiel zur Systemsicherheit, auch hier wieder Strom und Gas integriert. Oder wir stellen fest, dass wir selbst bei einem massiven Ausbau des Stromnetzes bis zum Jahr 2045, und dafür braucht man wirklich nicht studiert haben, eine Energielücke bleibt, ja, die geschlossen werden muss. Und wie soll sie geschlossen werden, wenn gleichzeitig der Energiebedarf dekarbonisiert sein muss? Sie kann nur durch Wasserstoff geschlossen werden. Durch solche einfachen Ankerpunkte kann man dann relativ zielgenau eine Strategie ableiten, dass man zum Beispiel den Wasserstoffhochlauf braucht. Genauso beim energiewirtschaftlichen Dreieck. Wir haben alle gelitten unter der Verzerrung des energiewirtschaftlichen Dreiecks durch eine zu starke Fokussierung auf Nachhaltigkeitsaspekte. Nachhaltigkeit, auch die Investition in erneuerbare Energie, erneuerbare Anlagen muss finanzierbar sein. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass sich das alles erstmal von selbst amortisiert. Die Anlagen müssen ja gebaut werden, insbesondere auch die Stromnetze müssen gebaut werden. Das sind Investitionen, die abzuschreiben sind. Das heißt, selbst wenn die Sonne und der Wind, wie es so schön heißt, keine Rechnung an den Verbraucher schickt, es ist doch der Netzbetreiber, der in die Anlagen investiert hat und hat halt eben ein berechtigtes Interesse als Unternehmer, halt eben auch sein Invest wiederum als Return bezahlt zu bekommen über eine Laufzeit von mehreren Dekaden immerhin. Das heißt, wir wissen, dass sich die Stromnetzkosten in Zukunft deutlich erhöhen werden und das wird die Verbraucher belasten. Deswegen schauen wir, wie können wir das Thema wieder ins Lot bringen? Wie können wir vorhandene Infrastruktur benutzen, um halt eben den Neubau etwas zu dämpfen? Wir sprechen uns nicht gegen den Zubau von Stromnetzen aus, keineswegs. Aber die Frage ist, mit welchem Tempo, mit welcher Synchronisation auch zum Zubau von weiteren Wind-Offshore- oder Onshore-Anlagen das passiert. Offensichtlich derzeit asynchron, was dazu führt, dass wir hohe Redispatching-Kosten haben. Erweitern wir wieder den Lösungsraum und nutzen die Gasinfrastruktur, um Energie umzulenken in diese Gasinfrastruktur, dann können wir sie nutzen, ohne dass wir neu investieren müssen. Das sind solche Überlegungen, die uns einfach dazu führen zu sagen, lasst uns zurückkehren in das Zentrum des energiewirtschaftlichen Dreiecks, eine ausgewogene Mitte finden zwischen der Bezahlbarkeit, der Versorgungssicherheit und der Nachhaltigkeit. Auch die Versorgungssicherheit kann erhöht werden, wenn wir mehr Partner im Ausland finden, die bereit sind, mit uns in Energiehandelsaktivitäten einzutreten, wenn wir dadurch unsere Energieabhängigkeit von den USA reduzieren. Denn wir sind nun mal halt derzeit sozusagen von Ost nach West gependelt, aber haben nach wie vor ein vulnerables System, auch auf der Gasseite, wenn ich an die Importe von LNG und von Erdgas denke. Das können wir alles verbessern, wenn wir mehr auf Wasserstoff setzen, auf neue Partnerschaften. Und jeder weiß, wenn das Angebot größer wird, sinkt wiederum halt eben auch der Preis, weil man auf diese Art und Weise einen Wettbewerb generiert. All diese Mechanismen sind eigentlich wohl bekannt. Und wir wissen, dass Wasserstoff hier eine ganz entscheidende Rolle spielt, weil er halt eben diese Optionen alle eröffnet. Handelsoptionen, Konvertierungsoptionen, Infrastrukturoptionen. Und so deswegen unser Appell, dosiert den Weg Richtung Klimaschutz fortzuführen, voll entschlossen und kontinuierlich, aber halt eben auch immer die Ökonomie dabei im Auge zu behalten. Und das bedeutet auch, aus der ganzen Angebotsvielfalt, die uns nun technologisch vorliegt, das immer zu wählen, was zu dem Zeitpunkt das Richtige ist. Um das nochmal mit einem Beispiel abzuschließen, es werden halt eben die Gaskraftwerke sein, die mit Erdgas eine Zeit lang laufen, bevor sie mit Wasserstoff laufen. Denn wir haben noch Zeit, um halt eben dann sie auf Wasserstoff umzustellen. Aber die Umstellung alleine schon auf Erdgas liefert einen gigantischen CO2-Einsparungseffekt. Warum den also nicht auf dem Pfad bis 2045 mitnehmen? Warum stattdessen sofort zum Beispiel auf Wasserstoff zu springen, so den Markt zu verknappen und dann doch nicht ans Ziel zu kommen? Also die Geschwindigkeit ist hier ganz entscheidend und die Dosierung der verschiedenen Technologieoptionen.
Das hat jetzt eigentlich ein weites Feld aufgespannt, um weiterzusprechen. Und wir werden das auch machen. Nur leider ist im Moment jetzt die Zeit schon um und wir danken dir ganz herzlich für diesen ersten Teil unseres Interviews. War super interessant und wir freuen uns, dass wir dann nochmal die Chance haben, in der nächsten Woche weiter ins Detail einzutauchen und mehr über diese ganzen Zusammenhänge im energiewirtschaftlichen Dreieck und wie man auch das strategisch vielleicht richtig aufsetzt, zu sprechen. Vielen Dank dir, Gerald, für deine Zeit.
Ja, Johannes und Martin, danke, gern geschehen. Ich freue mich auf die nächste Runde.
Ja, super. Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. An euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer der Hinweis, schaut doch auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Und nutzt auch gerne das Kontaktformular, das ihr dort findet. Ihr könnt es ausfüllen und könnt dadurch mit uns in Kontakt treten, auch wenn ihr Nachrichten an den DVGW habt oder an Gerald habt. Ich hoffe, es ist okay für dich, Gerald, wenn wir dann entsprechend Nachrichten weiterleiten, die wir auf diesem Wege bekommen würden. Ihr könnt auch direkt unsere E-Mail-Adresse nutzen, kontakt@hydrogenbar.de. Wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst in eurer Podcasting-App. Das tut dem Podcast auch bezüglich der Sichtbarkeit gut. Und so wie es Johannes gesagt hat, wir freuen uns sehr besonders auf die nächste Woche, wenn wir das Gespräch mit Gerald Linke fortsetzen. Für diese Woche vielen Dank fürs Zuhören, eine schöne Zeit und wir freuen uns, wenn ihr auch am nächsten Mittwoch wieder einschaltet. Macht's gut, bis dahin.